Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Seid gegrüßt, schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Zalewski. Im Februar 2022 begann Russland seinen Großangriff auf die Ukraine. Das war nicht der erste bewaffnete russische Angriff auf die Ukraine. Schon Jahre zuvor, 2014, hat Russland gegen bestehendes Völkerrecht die Krim annektiert. Worum aber geht es Russland? Was ist das russische Kriegsziel?
Eines der offiziellen Kriegsziele ist die sogenannte Denazifizierung der Ukraine, die de facto meint eine De-Ukrainisierung der Ukraine, also eine Abschaffung der ukrainischen Nation als einer von Russland unabhängigen politischen und Kulturgemeinschaft. Das Worst-Case-Szenario, was sich jetzt hier sozusagen immer mehr entwickelt, ist, dass die Nachkriegsordnung, nicht nur die europäische Sicherheitsordnung, sondern überhaupt die weltweite UN-Nachkriegsordnung, die seit 1945 existiert, zu Ende geht.
Was bedeutet dieser Krieg für die Welt? Was für Folgen könnte er für die internationale Ordnung haben? Darum geht es heute hier bei uns im Hörsaal. Unser Redner ist ein ausgewiesener Ukraine- und Osteuropa-Experte. Es ist der Politikwissenschaftler und Historiker Andreas Umland. Es wird viel darüber geredet, was dieser Krieg für die Ukraine bedeutet und was ein russischer Sieg oder Teilsieg für Europa und den Westen heißen könnte. Das ist wichtig, das sagt auch Andreas Umland, aber es gibt noch eine weitergehende Perspektive, über die seiner Meinung nach nicht genug geredet wird. Die Folgen dieses Krieges für die gesamte internationale Sicherheitsordnung, wie wir sie seit 1945 haben. Im schlimmsten Fall, im Worst-Case-Szenario, sagt Andreas Umland, könnte der russische Angriffskrieg zur Folge haben, dass die Vereinten Nationen, dass der Atomwaffensperrvertrag, dass das Völkerrecht so untergraben und geschwächt werden, dass die weltweite Sicherheitsordnung ins Wanken gerät. Und das, sagt Umland, wäre paradoxerweise am gefährlichsten nicht für Europa und den Westen, sondern für die Staaten des globalen Südens. Warum das so ist, das begründet Andreas Umland jetzt gleich in seinem Vortrag. Der hat den Titel »Das Schicksal der Ukraine und die internationale Sicherheitsordnung – transregionale Risiken und Nachwirkungen des russischen Eroberungs- und Vernichtungskrieges«. Er hat diesen Vortrag am 18. November 2024 gehalten an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder.
Vielen Dank für die Einladung und dass Sie gekommen sind. Man kann vielleicht idealtypisch unterscheiden, würde ich sagen, drei Begründungen, die populär sind für die Hilfe für die Ukraine, die ich sehe in den Massenmedien. Die erste ist vielleicht die wichtigste, die würde ich als einfach als Mitgefühl und Gerechtigkeitsgefühl bezeichnen. Da geht es also darum, dass man diese Bilder aus der Ukraine sieht und daraufhin dann die Hilfe erfolgt. Der zweite Diskurs dreht sich um Werte, europäische Werte, Demokratie, Freiheit und so weiter. Und ist also gerade auch in der offiziellen Kommunikation, etwa der Europäischen Union, ganz wichtig. Und in letzter Zeit gibt es immer stärker einen dritten Diskurs, der sich eher dreht um regionale Risiken und Nachwirkungen dieses Krieges, also um zum Beispiel mögliche Risiken, die aus einem Zusammenbruch der Ukraine erwachsen könnten und wenn es zum Beispiel neue Flüchtlingsströme gäbe. Oder auch ein in der Ukraine populärer Diskurs über die Schutzfunktion, die die Ukraine für die Europäische Union und die NATO ausübt. Insofern also, dass ein Krieg sozusagen nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Europa ist. Und die sind alle legitim, meiner Ansicht nach, diese Diskurse. Aber ich möchte hier einen vierten Diskurs einführen, der meiner Ansicht nach zu wenig Beachtung findet und den ich letztlich den wichtigsten finde. Das ist nämlich die Bedeutung der Ukraine nicht nur für Osteuropa und für Europa und den Westen, sondern die Gesamtbedeutung der Ukraine für die internationale Sicherheitsordnung. Und hier geht es darum, dass dieser Krieg Russlands gegen die Ukraine 5 Besonderheiten aufweist, die für sich genommen zwar nicht einmalig, diesen Krieg nicht einmalig machen, aber der in Kombination diesen Krieg meiner Ansicht nach zu etwas Außerordentlichen und womöglich sogar Einmaligen macht. Und das eben dazu führt, dass damit dieser Krieg eine besondere Bedeutung für die nach 1945 entstandene Sicherheitsordnung hat. Die 5 Punkte werde ich gleich im Detail darstellen. Die Friedfertigkeit der Ukraine vor 2014, die offenen Gebietsannexionen Russlands 2014 und 2022, die Anzeichen für einen Völkermord in der Ukraine durch Russland, die Blockierung der UNO und insbesondere des Sicherheitsrats durch Russland und die Verballhornung der Logik des Atomwaffensperrvertrages. Und das Resultat des Ganzen ist eine Destruktion des Souveränitätsprinzips, des UN-Systems und Nichtverbreitungsregimes mit besonderer Explosivität für Staaten ohne Massenvernichtungswaffen oder und US-Sicherheitsgarantien und damit paradoxerweise eben gerade nicht für europäische Länder, die eben diese US-Sicherheitsgarantien durch die NATO haben. Ein paar Caveats, also Einschränkungen zu Beginn, die ich gerne auch nachher in der Diskussion bereit bin zu diskutieren. Und vielleicht können Sie mich da auch noch über weitere Einschränkungen für diese Argumentation informieren, worüber ich vielleicht noch nicht weiß. Wie schon erwähnt, ist keines dieser fünf Punkte einmalig für Kriege nach 1945. Die internationale Weltordnung war auch nach 1945 illiberal und ungerecht in vieler Hinsicht. Insbesondere das Yalta-System war natürlich ein höchst ungerechtes System, also in dem der Sowjetunion die mittelosteuropäischen Staaten quasi überlassen wurden durch die Vereinbarung in Yalta. Es gab und gibt große Kriege und Völkermorde auch anderswo nach 1945. Und es gibt teilweise unnötig rücksichtslose und teils dubios begründete militärische Interventionen auch anderer ständiger UN-Sicherheitsratsmitglieder, nicht nur Russlands. Hier könnte man auch Israels Politik erwähnen, die Gebietsannexion oder auch die Politik gegen umliegende arabische Staaten und Palästina. Aber das will ich hier gar nicht diskutieren. Und vielleicht gibt es noch andere Caveats, die man erwähnen könnte. Zum ersten Punkt. Was diesen Krieg meiner Ansicht nach, diesen Angriffs- und Vernichtungskrieg meiner Ansicht nach besonders macht, ist die ausgesprochene Friedfertigkeit der Ukraine bis 2014. Es gab also keine irredentistischen Ambitionen der Ukraine, bewaffneten Konflikte, terroristische Tendenzen oder so, wie das eben bei den bewaffneten Interventionen im Irak, Serbien oder Libyen zuvor war. Diese militärischen Interventionen, also zum Beispiel westlicher Staaten, hatten eine Vorgeschichte. Diese Vorgeschichte ist im Falle der Ukraine einfach abwesend. Es gab bis 2014 auch kein funktionstüchtiges Militär in der Ukraine. Deswegen spielten auch paramilitärische Gruppen, irreguläre Gruppen, sogenannte Freiwilligenverbände, Dobrovolche Bataillone, freiwillige Bataillone, eine große Rolle 2014. Diese Bataillone wurden dann integriert in die offiziellen Truppen des ukrainischen Verteidigungs- und Innenministeriums. Es gab keinen Membership Action Plan für die Ukraine, auch keinen anderen Roadmap oder so etwas für eine Mitgliedschaft der Ukraine. Sie wissen wahrscheinlich, dass 2008 es eine Art Mitgliedschaftsperspektive ausgesprochen wurde von der NATO auf dem Bukarester Gipfel. Aber es gab 2014 keinerlei konkrete Planung für einen Beitritt der Ukraine. Von 2010 bis 2014 hatte die Ukraine einen offiziellen Neutralitätsstatus. Das war eben die Präsidentschaft Viktor Janukowitschs. Und die Aufhebung dieses Neutralitätsstatus erfolgte erst nach dem Kriegsbeginn. Und mit Kriegsbeginn meine ich hier den Beginn der Annexion der Krim am, ich würde es datieren, auf den 20. Februar 2014. Seit 1991, das wird auch oft diskutiert, gibt es, wie auch in anderen Ländern, rechtsextreme Tendenzen, die waren aber in der Ukraine ungewöhnlich marginal, wenn man sich die Wahlergebnisse der rechtsextremen Parteien, die haben also regelmäßig an Wahlen, sowohl an den Präsidentschafts- als auch Parlamentswahlen teilgenommen, aber hatten zumeist peinliche Ergebnisse. Das Regionalsprachengesetz, was 2017 abgeschafft wurde und dessen Abschaffung 2014 mal kurz diskutiert wurde, da ging es also darum, dass in bestimmten Regionen Russisch als Amtssprache auch zugelassen wurde, existierte weiter, auch 2014, zu Beginn des Krieges. Und was viele vergessen bei dieser populären Diskussion des Regionalsprachengesetzes, das 2014 tatsächlich eine gewisse Rolle spielte, ist, dass dieses Regionalsprachengesetz erst 2012 eingeführt wurde und dass die Ukraine die ersten 10 Jahre ihrer Unabhängigkeit ohne ein Regionalsprachengesetz, das Russisch als Amtssprache zugelassen hat, erlebt hat und friedlich erlebt hat. Und Russisch wird übrigens bis heute in der ukrainischen Verfassung gesondert erwähnt. Der Beginn der Krim-Okkupation war, wie ich schon erwähnt habe, am 20. Februar 2014. Und das ist insofern ein wichtiges Datum, weil das vor dem Sieg des Euromaidans begann, zu einem Zeitpunkt, als Viktor Janukowitsch, also ein prorussischer Präsident, noch im Amt war. Und als auch noch nicht abzusehen war, dass Janukowitsch 2 Tage später dann das Land verlassen würde, beziehungsweise am 21. Februar der Euromaidan in gewisser Hinsicht siegen würde. Janukowitsch, das wird auch oft vergessen, wurde nicht durch die Revolution, durch die Euromaidan-Revolution oder Revolution der Würde entmachtet, sondern durch das ukrainische Parlament, durch jenes ukrainische Parlament, welches es Mitte Januar 2014 Janukowitsch unterstützt hat. Und dieses Parlament, was paradoxerweise zunächst sozusagen pro Janukowitsch war, aber dann für seine Entmachtung gestimmt hat mehrheitlich, hat das getan, weil Janukowitsch einfach Kiew und dann schließlich die Ukraine verlassen hat und sein Amt nicht mehr ausgeübt hat und quasi amtsmüde war. Und er wurde dann mit einer Sonderregelung des Amtes enthoben. Da wurde ein Trick angewendet. Er wurde nämlich als für amtsunfähig erklärt. Aber eben von ganz wichtig von einem Parlament, das ihn noch kurz zuvor unterstützt hatte. Der sogenannte Bürgerkrieg in der Ostukraine im Donezk-Becken war kein Bürgerkrieg. Ich bezeichne es meistens als Pseudobürger- oder Scheinbürgerkrieg, weil es eben nicht ein wirklicher Bürgerkrieg war, sondern ein inszeniertes russisches Politiktheater. Und auch das war also kein Anlass für diesen Krieg. Man könnte ja auch noch zum populären NATO-Thema sagen, dass die Republik Moldau zum Beispiel 1994 einen Vertrag abgeschlossen hat mit Russland über den Abzug der russischen Truppen aus der Republik Moldau. Die hatten 1992 in einen innermoldauischen Konflikt eingegriffen. Die 14. russische Armee, übrigens mit der Begründung, Sie werden sich kaum vorstellen können, dass die Regierung der neu gegründeten Republik Moldau schlimmer sei als die SS. Das war also damals die Begründung des kommandierenden Generals dieser 14. russischen Armee, Alexander Lebit, der inzwischen verstorben ist. Also damals schon die Begründung, die dann später auch in ähnlicher Weise für den Einmarsch in Georgien oder auch die Annexion der Krim und dann die vollumfängliche Invasion gegeben wurde. Man muss ja auch noch erwähnen, dass die baltischen Staaten natürlich auch sehr nah an Russland sind und dass deren Beitritt 2004 keine ähnliche Reaktion hervorgerufen haben. Während des Beitritts Finnlands, das also auch eine sehr lange Grenze mit Russland hat, 2022, 2023, hat Russland russische Truppen aus der Nähe der russisch-finnischen Grenze abgezogen. Ja, also das ist auch etwas, was eigentlich nicht sein dürfte, wenn man das NATO-Argument ernst nimmt. Und Finnland war also tatsächlich auf dem Weg, seit Frühjahr 2022, auf dem Weg in die NATO, hat also einen Antrag gestellt, der Antrag wurde angenommen, dann begann die Ratifizierung des finnischen NATO-Beitritts. Und Finnland war tatsächlich auf dem Weg in die NATO, anders als die Ukraine. Und während dieser Zeit hat Russland von der russisch-finnischen Grenze Truppen abgezogen. Und Putin hat dann 2023 auch gesagt, dass der NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands irrelevant ist für Russland. Obwohl, wenn man sich mal die Karte ansieht, jetzt die Heimatstadt von Wladimir Putin und Dmitri Medvedev und Nikolai Patruschew und wie sie alle heißen, also St. Petersburg quasi halb umzingelt ist von der NATO, also im Westen Estland und im Norden Finnland hat das keine Rolle gespielt. Also diese sehr populäre Diskussion, dass da angeblich etwas drohen würde von Seiten der Ukraine, entweder für die Russen in der Ukraine oder für Russen in Russland, ist meiner Ansicht nach irrelevant. Die Ukraine war ein friedfertiges Land und ist überfallen worden als solches. Eine zweite Besonderheit sind die offenen Gebietsannexionen 2014 der Krim und 2022 von vier Festlandregionen der Ukraine, was eine seltene Form internationaler politischer Kontrollerweiterung seit 1945 ist. Auch kein einmaliges Phänomen, aber doch ein seltenes Phänomen. Und auch im Unterschied zur früheren Politik Russlands gegenüber Transnistrien, Abchasien oder Südossetien, wo also das sogenannte Südossetien, wo Russland also auch Kontrolle ausübt, aber nicht durch Annexion dieser Gebiete, obwohl diese Gebiete das wünschen, annektiert zu werden. Also die Pseudo- oder die Stellvertreterregime, die sich dort befinden, die würden das zwar gerne haben, aber Russland hat das bis jetzt zumindest noch nicht getan. Diese offenen Gebietsannexionen sind nicht nur im Gegensatz zu den Abkommen, die Russland mit Jelzin, also unter Jelzin mit Kiew getroffen hat, wie zum Beispiel den Vertrag über die Auflösung der Sowjetunion im Dezember 1991 in Belowezha-Wald. Im Dezember 1991, wo also die Grenzen auch festgelegt wurden, der drei Staaten, die da ihren Austritt aus der Sowjetunion vereinbart haben, also Russland, Belarus und die Ukraine, sondern diese Gebietsannexionen sind auch im krassen Widerspruch zu ratifizierten Vereinbarungen, die Russland mit der Ukraine getroffen hat unter Wladimir Putin. Insbesondere oder am deutlichsten der Grenzvertrag zwischen der Ukraine und Russland 2003, unterzeichnet von Putin und damals Leonid Kutschma, der damalige Präsident, und dann 2004 unter anderem eben auch von Russland, nicht nur von der Ukraine, ratifiziert. Ja. Auch dieser Vertrag und viele andere Verträge, die unter Putin abgeschlossen wurden, wird durch diese Gebietsannexion verletzt. Die Annexionen werden dann auch umgesetzt durch Verfassungsänderungen in Russland. Also die sind nicht nur annektiert, diese Gebiete, sondern die sind jetzt auch laut russischer Verfassung Teile Russlands, diese fünf Regionen, die seit 2014 annektiert wurden. Ein besonderes Paradox der Annexion von 2022 war, dass dort vier Oblasten, vier Regionen der Ukraine annektiert wurden, ohne dass diese Regionen vollständig okkupiert worden sind von Russland. Also sozusagen Gebiete annektiert wurden durch diesen Annexionsakt, aber es gar keine Kontrolle, volle Kontrolle über damals nicht eine dieser vier Regionen gegeben hat. Und damit in gewisser Hinsicht konsequenterweise fordert Putin jetzt auch, dass die Ukraine die zum Beispiel nicht kontrollierten Gebiete der Oblast Cherson und Saporizhia an Russland übergeben soll. Weil laut russischer Verfassung sind diese Gebiete Teil Russlands. Und nicht mal die Hauptstädte dieser zwei Regionen von Cherson und Saporizhia sind unter russischer Kontrolle. Also das ist auch eine Besonderheit dieses Krieges. Eine dritte Besonderheit, wiederum nicht einmalig für diesen Krieg, sind die wachsenden Zeichen für einen Völkermord in der Ukraine durch Russland. Dokumentiert etwa die rhetorische Umrahmung und Vorbereitung dieses Völkermords in einem Buch von Julia Davis. Einige von Ihnen werden diese ukrainischstämmige Amerikanerin kennen, die auf ihrer Webseite und in ihrem Videokanal die völkermörderische, genozidale Rhetorik im russischen Fernsehen, insbesondere bei den Talkshows, dokumentiert und auch darüber schreibt. Und Julia Davis hat jetzt ihre Artikel, die sie darüber geschrieben hat, in einem Buch zusammengefasst, was bei mir in dieser Ukrainian Voices Reihe erschienen ist, in their own words, also in ihren eigenen Worten. Das sind die Propagandisten, die Vertreter auch des russischen Regimes, des russischen Parlaments, der russischen Regierung, wie sie diesen Völkermord vorbereiten und beschreiben in aller Öffentlichkeit, in den Talkshows vor allen Dingen. Das offizielle russische Kriegsziel oder eines der offiziellen Kriegsziele ist die sogenannte Denazifizierung der Ukraine, die de facto meint eine De-Ukrainisierung der Ukraine, also eine Abschaffung der ukrainischen Nation als einer von Russland unabhängigen politischen und Kulturgemeinschaft. Das ist kein Genozid, wie es die Nazis gegenüber den Juden betrieben haben. Es geht nicht um die physische Vernichtung der Ukraine, aber es geht um die Abschaffung der Ukraine als Nation, als eigenständige politische und Kulturgemeinschaft. Der entscheidende Bestimmungsfaktor für diesen Krieg Russlands gegen die Ukraine, was sich unterscheidet etwa vom russisch-georgischen Krieg und anderen russischen Kriegen, ist, dass es sich hier weniger um einen traditionellen Imperialismus oder Kolonialismus handelt, der hinter diesem Krieg steht, sondern vielmehr ein virulenter Pan-Nationalismus oder Pan-Russismus. Also die ukrainische Nation, die Existenz der ukrainischen Nation als einer eigenständigen politischen und Kulturgemeinschaft wird negiert und stattdessen sind eigentlich die Ukrainer fehlgeleitete Kleinrussen, die im Heim in die russische Gesamtnation gebracht werden müssen. Deswegen gibt es meiner Ansicht nach auch faschistoide Tendenzen in den besetzten Gebieten. Dort gibt es sozusagen das Projekt einer Neugeburt dieser Gebiete und der Schaffung neuer Menschen dort, also russischer Menschen. Die Ukrainer dort sollen umgewandelt werden in russische Menschen. Und das erinnert an faschistische Ziele, obwohl es keine ausformulierte faschistische Ideologie dahinter gibt. Der bislang klarste Fall von Genozid ist die massenhafte Deportation, Verschleppung und Russifizierung von mindestens ca. 20.000 unbegleiteten ukrainischen Kindern. Ein besonders schweres Verbrechen ist hier, dass diese Kinder teilweise schon zur Adoption freigegeben worden sind und damit dann auch die Spuren dieser Deportation und Verschleppung verschwinden, wenn diese Kinder dann ihren Namen ändern. Die Adoptiveltern haben dann das Recht, auch den Geburtsort und das Geburtsdatum und so weiter zu ändern und können dann die Herkunft dieser ukrainischen Kinder verschleiern. Und die Verbringung von Kindern wird in der Genozidkonvention auch ausdrücklich in einem besonderen Artikel erwähnt, dass das also eine Form von Genozid, von Völkermord ist. Die vierte Besonderheit dieses Krieges ist, dass Russland die Möglichkeit hat, als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates die UNO faktisch zu blockieren und damit quasi diplomatisch und politisch diesen Krieg zu begleiten. Und das Absurde daran ist nun, dass eben die UNO genau und der Sicherheitsrat geschaffen wurden, um die Unverletzlichkeit von Staatsgrenzen und die Unverletzlichkeit der Staatenordnung zu sichern. Also das, sozusagen die Funktion der UNO und des Sicherheitsrates ist genau das Gegenteil von dem, was die Ukraine hier unternimmt, gegenüber einem regulären UNO-Mitglied. Russland hat quasi die UNO zu einem Instrument zur Zerstörung eines UNO-Mitglieds gemacht. Ja, also damit ist diese Organisation in gewisser Hinsicht auf den Kopf gestellt. Das Besondere ist ja auch, dass die ukrainische Sowjetrepublik, anders als die Russische Föderation oder die Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik, seit 1945 formal Mitglied der UNO ist. Das wissen einige nicht, aber das war damals so ein Trick von Stalin, dass er also nicht nur die Sowjetunion als Gründungsrepublik oder Gründungsland der UNO installiert hat, sondern auch Belarus und die Ukraine zu Gründungsrepubliken der UNO wurden und formal seit 1945 diese beiden Republiken Mitglieder der UNO sind. Anders als die RSFSR, die aus der Russland hervorgegangen ist, die heutige Russische Föderation hervorgegangen ist. Die Auflösung der UdSSR, wenn man sich das Belovezha-Abkommen, von das schon erwähnte, von Dezember 1991 ansieht, hat eben nicht die Russische Föderation als Nachfolger der Sowjetunion benannt, sondern die Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Das heißt, es gibt eine Nachfolgeorganisation oder ein Nachfolgegebilde der Sowjetunion, aber das ist nicht die Russische Föderation, sondern die Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Der Beitritt Russlands zur UNO erfolgte dann auch irregulär. Es gab keinen regulären Antrag der Russischen Föderation auf UNO-Mitgliedschaft, sondern Russland hat einfach den Sitz der Sowjetunion übernommen, obwohl an und für sich der kurz zuvor geschlossene Belovezh-Vertrag die Gemeinschaft unabhängiger Staaten als Nachfolgeorganisation der Sowjetunion etabliert hat. Und Serbien zum Beispiel, also aus dem ehemaligen Jugoslawien hervorgegangen ist, hat nicht den Sitz von Jugoslawien in der UNO übernommen, sondern Serbien hat ganz normal einen Antrag gestellt und ist dann ganz regulär der UNO beigetreten, anders als die Russische Föderation. Und auch der Sicherheitsratssitz wurde ohne Abstimmung von Russland übernommen, also der sowjetische UNO-Sicherheitsratssitz. Und die fünfte und meiner Ansicht nach gefährlichste Besonderheit dieses Krieges ist die, wie ich es nennen würde, Verballhornung des Atomwaffensperrvertrages, weil eben nicht nur es so ist, dass der Atomwaffensperrvertrag ein wichtiges UNO-Dokument ist und zur Friedenssicherung geschaffen wurde, sondern weil er eben ähnlich wie der UNO-Sicherheitsrat in den Händen Russlands zu einem Instrument zur Gebietserweiterung wird. Und das Skandalöse daran hier ist, dass ein offizieller Kernwaffenstaat nach dem Atomwaffensperrvertrag, gibt eben fünf, das sind die fünf ständigen UNO-Sicherheitsratsmitglieder, die sind im Atomwaffensperrvertrag als offizielle Kernwaffenstaaten definiert, die dürfen Atomwaffen haben. Alle anderen der 191 Unterzeichner dieses Vertrages dürfen keine Atomwaffen haben. Und der offizielle Kernwaffenstaat im Nichtverbreitungsvertrag, NVV, also heißt also nuklearer Nichtverbreitungsvertrag, ja, im NVV. Das Skandalöse eben ist daran hier, dass ein offizieller Kernwaffenstaat diesen Vertrag dazu nutzt, um einen offiziellen Nicht-Kernwaffenvertrag seines Gebietes zu berauben. Also der Vertrag wird damit zum Instrument zur Gebietserweiterung für einen offiziellen Kernwaffenstaat. Dazu kommt, und unsere gesamte Diskussion über diesen Krieg ist ja ganz wesentlich davon geprägt, dass Russland Kernwaffen hat und die Ukraine keine Kernwaffen hat. Wenn einer dieser Faktoren oder beide dieser Faktoren nicht der Fall wären, dann wäre die Diskussion eine ganz andere und wahrscheinlich würde es diesen Krieg überhaupt nicht geben. Also das ist keine allzu spekulative Annahme. Dazu kommt eben, dass Moskau seit 2014 Nuklearkriegsdrohungen ausspricht. Erstmals 2014 implizit im Hinblick auf die Krim-Annexion und dann viele Male seither. Und das ist eben auch ein Grund für die Zurückhaltung der internationalen Gemeinschaft schon seit 2014, seit der Annexion der Krim, was diese Abenteuer, außenpolitischen Abenteuer Moskaus angeht. Ganz im Gegenteil zum Beispiel zur Annexion Kuwaits 1990 durch den Irak. 1991 bildet sich dann eine internationale Koalition. Die vertreibt den Irak aus Kuwait und Kuwait gibt es heute wieder als unabhängigen Staat. Und diese Nuklearkriegsdrohung funktioniert eben auch sehr gut als Störfaktor für ausländische militärtechnische Hilfe zur Wahrnehmung des ukrainischen Rechts auf Selbstverteidigung. Sie kennen die Taurus-Debatte in Deutschland. Warum liefern wir keine Taurus-Raketen? Nicht, weil sie uns zu schade sind, sondern weil wir einfach Angst haben vor Russland und vor den Drohungen. Dazu kommt noch, dass die Ukraine für einen kurzen Zeitraum Anfang der 90er Jahre der drittgrößte Kernwaffenstaat der Welt war, mit mehr Atomsprengköpfen als Großbritannien, Frankreich und China zusammengenommen. Ja, also der mit Abstand drittgrößte Atomwaffenstaat. Und die Ukraine hat sich dann meiner Ansicht nach fehlerhaft darauf eingelassen, alle Atomsprengköpfe, also die meisten hätte es wahrscheinlich sowieso nicht brauchen können, dieses Atomwaffenpotenzials und Arsenals. Aber die Ukraine hat sich darauf eingelassen, alle Sprengköpfe, alles Material, alle Trägersysteme abzugeben im Austausch gegen dieses inzwischen berühmt-berüchtigte Budapester Memorandum, was ein Anhang ist an den Atomwaffensperrvertrag oder Nichtverbreitungsvertrag für Nuklearwaffen, wo sich also Großbritannien, die USA und Russland jeweils verpflichten, die Ukraine nicht anzugreifen. Das war eben kein Bündnis oder so, es war keine wirklichen Sicherheitsgarantien, sondern es haben sich nur jeweils individuell diese drei Staaten, das sind eben die sogenannten Depositarstaaten des Atomwaffensperrvertrags, also die drei Staaten, die sozusagen für diesen Vertrag verantwortlich sind und die ihn 1968 gegründet haben, damals noch die Sowjetunion. Diese drei Staaten haben sich jeweils nur verpflichtet, die Ukraine nicht anzugreifen, und die Russische Föderation verletzt eben diese Verpflichtung seit 1994. Und dazu kommt noch, dass 2022 dokumentiert wurde, dass Russland einige der Trägersysteme, die die Ukraine zuvor an Russland im Rahmen der Budapester Vereinbarung an Russland übergeben hatte, also ukrainische Trägersysteme, dann gegen die Ukraine eingesetzt hat. Und die dann also in der Ukraine explodiert sind. Nicht mit Atomsprengköpfen, mit konventionellen Sprengköpfen, aber die Trägersysteme waren eben unter anderem auch für Atomsprengköpfe. Deswegen hat sie die Ukraine in den 90er Jahren abgegeben. Und da war eben der Deal, dass das alles nach Russland geht. Und dann sind die quasi zurückgeflogen in die Ukraine und haben dann dort Menschen getötet und Städte zerstört. Und damit ist also dieser Atomwaffensperrvertrag auf den Kopf gestellt. Also der Atomwaffensperrvertrag dient jetzt dazu, Gebietserweiterung durch einen offiziellen Kernwaffenstaat, der ausdrücklich die Erlaubnis hat, Kernwaffen zu haben, auf Kosten eines offiziellen Nicht-Kernwaffenstaates, dem ausdrücklich verboten ist, Kernwaffen zu haben, das Gebiet zu erweitern. Und damit ist eigentlich die Logik dieses gesamten Atomwaffensperrregimes hinfällig. Also sozusagen die Schlussfolgerung wäre, wenn man es ganz sozusagen zynisch ausdrücken würde, für Staaten rund um die Welt ist, wäre, man müsste eigentlich so clever sein wie die Russen und Atomwaffen haben, und man sollte keinesfalls so naiv sein wie die Ukrainer und keine Atomwaffen haben, weil auf Völkerrecht kann man sich nicht verlassen, auf internationale Organisationen kann man sich nicht verlassen, auf internationale Solidarität kann man sich auch nicht verlassen. Und das sind also diese fünf Besonderheiten. Und das bedeutet meiner Ansicht nach, dass dieser Krieg nicht nur korrosiv, also auf die internationale Sicherheitsordnung wirkt, sondern subversiv. Sie untergräbt die internationale Sicherheitsordnung, die UNO, den UNO-Sicherheitsrat, das Atomwaffensperrregime. Das wurde ins Gegenteil verkehrt von dem, was eigentlich damit gemeint war. Das sind ja alles Verträge und Organisationen, über die Russland sich lustig macht mit seinem Verhalten, die genau dazu geschaffen wurden, staatliche Grenzen zu sichern, Frieden zu sichern und eben territoriale Integrität und nationale Souveränität sicherzustellen. Und es handelt sich hier um eine Unterwanderung und nicht in erster Linie der liberalen Weltordnung. Es geht gar nicht in erster Linie um Demokratie und Menschenrechte oder solche Dinge, sondern um eine Unterwanderung der traditionellen nationalstaatlichen Ordnung. Es geht um die ukrainische Staatlichkeit und Grenzen in erster Linie und weniger um die ukrainische Demokratie und Pluralismus oder sowas. Und der Verdacht ist eben, dass wenn sich das Ganze fortsetzt und wenn es dann womöglich auch in einem Friedensvertrag nochmal quasi legitimiert wird, diese Gebietsgewinne, die Russland hat, dass das dann als Vorbild, wie ich schon angedeutet habe, für andere revisionistische Mächte gilt. Und eben das ukrainische Schicksal dann auch als Warnung für Dutzende potenzielle Opfer von Revanchismus sein könnte. Paradoxerweise ist es so, dass meiner Ansicht nach dieser Krieg eigentlich besonders gefährlich ist für die Staaten des sogenannten globalen Südens, die eben nicht Mitglieder der NATO und der Europäischen Union sind. Das sind also Organisationen, die keinen Äquivalent haben. Die Staaten des globalen Südens sind auch Mitglieder von irgendwelchen internationalen Organisationen, aber es gibt keine Organisationen, die vergleichbar sind der NATO und der EU im globalen Süden. Und das Worst-Case-Szenario, was sich jetzt hier sozusagen immer mehr entwickelt, ist, dass die Nachkriegsordnung, nicht nur die europäische Sicherheitsordnung, sondern überhaupt die internationale, die weltweite UN-Nachkriegsordnung seit 1945 existiert und vor allen Dingen eben durch die Vereinten Nationen symbolisiert wird, zu Ende geht. Die möglichen Effekte sind lokale, regionale Wettrüsten, also von Staaten, die nicht mehr dem Völkerrecht und den internationalen Organisationen vertrauen, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, möglicherweise nicht nur nukleare Sprengköpfe, sondern auch chemische Waffen, biologische Waffen, ein Ende des Nichtverbreitungsvertrags, des Atomwaffensperrvertrags und Eroberungskriege, in dem also andere Staaten dem russischen Beispiel folgen. Und die Lösung dafür ist ganz einfach. Also diese Gebietsannexion und dieser Krieg muss verhindert werden. Der Schaden, der entstanden ist, muss rückgängig gemacht werden oder kompensiert werden. Die Gebiete müssen zurückgegeben werden und das russische Verhalten muss bestraft werden. Das gibt es also nicht nur, dass es die Verletzungen rückgängig gemacht werden, sondern gerade also diese Annexion, die völkermörderischen Tendenzen, die müssen bestraft werden. Und damit ende ich erstmal.
Das war der Politikwissenschaftler Andreas Umland über die Auswirkungen des russischen Krieges gegen die Ukraine auf die internationale Sicherheitsordnung. Er hat seinen Vortrag am 18. November 2024 gehalten an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.